Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Podcast rund um Finanz- und Karrierethemen. Wir widmen die heutige Folge ganz unseren Hörerinnen, denn in der Vergangenheit haben uns ja einige Nachrichten von euch erreicht, in der ihr über eure ganz persönlichen finanziellen Glaubenssätze berichtet habt und auch davon, dass ihr euch oft nach langer Zeit gefragt habt, ob diese Glaubenssätze denn wirklich noch so stimmen. Wir hoffen, dass wir euch heute möglichst viele davon beantworten können und euch hilfreiche Tipps auf eurer Reise zu mehr finanzieller Unabhängigkeit mit auf den Weg geben können. Mit dabei ist natürlich auch dieses Mal wieder meine Kollegin, DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele und schön, dass du wieder da bist.
Hallo liebe Tanja, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein und über die Themen zu sprechen, die euch, liebe Hörerinnen, rund um die Geldanlage bewegen. Ich muss aber vorher nochmal kurz, Tanja, deine Stimme hört sich echt nicht gut an. Hat dich etwa auch diese blöde Erkältung erwischt, die so viele diesen Sommer haben?
Ja, irgendwie ist es auffällig, oder? Wie viele Leute es schaffen, trotz über 30 Grad und Sonnenschein erkältet zu sein. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir heute mit sicherem Abstand podcasten, Gabriele, ist es, denke ich, wichtig, dass wir über die Fragen von unseren Zuhörerinnen reden. Aber zum Thema Erkältung, da bin ich ja nicht die Einzige, die es erwischt hat, oder?
Ich war auch dabei, Tanja, genau. Und ich bin froh, dass wir heute Sicherheitsabstand haben. Aber vielleicht können wir da auch gleich wieder den Bogen zu den Märkten schlagen, weil wir hatten ja Anfang August an den Märkten auch kurzzeitig mal ziemliches Fieber und eine üble Erkältung. Die Aktienkurse sind ja mächtig runtergegangen und zwar überall auf der ganzen Welt. Und auch da muss man dann wieder sagen, das passiert halt, das passiert im Sommer, dass da mal eine kurze Erkältung kommt. Aber das ist bei dir und bei mir hoffentlich so, wenn man eine gute Grundkonstitution hat, dann wird man auch schnell wieder gesund. Und das muss ich echt sagen, da habe ich auch Anfang August wirklich gestaunt, wie schnell das ging. Also der Grund am Anfang August war ja, aus den USA kamen ein bisschen schwächere Daten. Man hatte Angst, dass sie jetzt schnell in eine Rezession abrutschen. Und dann kam in Japan nochmal der Verdacht auf, dass dort Leitzinserhöhungen jetzt schnell kommen, also Erhöhungen, ja, Erhöhungen. Und diese Gemengelage, das kam dann, da gab es mal kurz einen kleinen Unfall, aber es wurde so schnell klar, die Weltwirtschaft ist in solider Verfassung, sie wächst weiter. Es war auch klar, es gibt keine dramatischen Überbewertungen, weil bis auf ganz wenige Tech-Werte in den USA. Und deshalb hat sich das auch so schnell erholt. Und wie gesagt, ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du mit deiner guten Grundkonstitution dann auch schnell wieder fit wirst.
Ich danke dir, Gabriele. Jetzt aber zurück zu unserem Kernthema. In unseren bisherigen Folgen, da haben wir ja oft drüber gesprochen, wie man zu Beginn seines Berufslebens oder in jungem Alter mit der Geldanlage durchstarten kann, auch wenn man vielleicht monatlich noch nicht so viel Geld zur Verfügung hat, und haben dabei auch immer betont, dass es eigentlich nie zu früh ist, mit dem Investieren anzufangen. Aber heute möchten wir uns mit einer ganz anderen Frage beschäftigen, die auch viele Frauen und unsere Zuhörerinnen bewegt. Ist es denn eigentlich irgendwann zu spät, um mit der Geldanlage anzufangen?
Tanja, diese Frage, das ist was, das kam ja erstens mal in einer Zuschrift von einer Zuhörerin tatsächlich. Und ich kann es dir sagen, ich mache ja massenhaft Frauenveranstaltungen. Und wie oft kommen danach Frauen her, die eben auch 50 oder ein bisschen älter sind, so wie ich, und die sagen, naja, aber jetzt ist es schon zu spät. Ich habe im Bekanntenkreis, im Freundeskreis ganz viele, die sagen, na, ich habe bisher nichts gemacht, aber jetzt kannst du natürlich auch nichts mehr groß machen. Aber da halte ich wirklich dagegen. Diese Aussage ist einfach falsch, weil es ist in jedem Alter möglich, nochmal was zu machen, die Finanzen in die eigene Hand zu nehmen. Und ganz klar, ich fühle mich noch total jung und deshalb mit 50 und auch mit 60 und 70 kann man noch anfangen und es lohnt sich. Wenn wir über Alter und Finanzen reden, da fallen mir ganz besonders dann auch zwei Frauen ein, so aus meiner Heimat. Zum einen meine Patentante, die war Jahrgang 38, geschieden, war alleinerziehend. Die hat immer nur in Teilzeit gearbeitet, zum Teil auch Auszeiten gehabt, schlecht bezahlte Jobs. Das heißt, so mit gesetzlicher Rentenversicherung war bei ihr gar nichts oder fast nichts. Also da hat sie im Alter dann in der Rente auch nicht viel bekommen. Finanzvermögen hat sie keins gehabt. Das Einzige, was sie hatte, war ein Haus, das sie geerbt hat von ihrem Vater. Und als sie ungefähr 70 war, hat sie das Haus verkauft. Und dann haben wir beide uns zusammengesetzt, meine Patentante und ich, und haben überlegt, was wir mit dem Geld machen. Und es muss ja dann für die Miete reichen, sie hat das Haus verkauft, und es muss reichen, dass sie ihren Alltag bewältigen kann mit dem Geld. Und wir haben das geschafft, also wir haben aus dem Geld dann was gemacht, wo sie regelmäßige Einnahmen hatte, aber dieses regelmäßige Einkommen von diesem Vermögen plus ihre gesetzliche Rente hat zusammen so gut gereicht, dass sie dann auch wieder regelmäßig was zur Seite legen konnte. Und das ist ja das Tolle, dass man immer, egal wie alt man ist, auch immer schaut, dass man was regelmäßig zur Seite schafft, damit man auch dann wieder in der Zukunft, wenn irgendwas Größeres kommt, dass man dann wieder Geld hat. Und im zarten Alter von 70 hat sie also einen Aktienfonds-Sparplan gemacht. Und das, was sie da zusammengespart hat, konnte sie dann eben, wenn sie zwischendurch mal größere Ausgabewünsche hatte, dann auch entnehmen.
Okay, da muss man ja jetzt natürlich einschränkend aber auch wieder sagen, dass deine Patentante immerhin das Haus als Vermögen hatte. Aber auch das ist ja bei vielen so, dass sie ihr ganzes Geld in eine Immobilie gesteckt haben und dann irgendwann zu wenig monatliches Einkommen haben. Dann ist das schon eine Möglichkeit, das Objekt zu verkaufen und das Geld so anzulegen, dass man damit ein regelmäßiges Zusatzeinkommen bekommt, oder?
Ja, tatsächlich, das ist so. Also eigentlich ist es ja so, dass die meisten Menschen denken, wenn sie was bauen oder was kaufen, das verkaufen sie dann nie wieder. Aber wenn wir älter werden und wenn wir dann zu wenig laufendes Einkommen haben, dann ist es wirklich das Allervernünftigste, diesen großen Vermögensbrocken abzustoßen, also zu verkaufen und daraus dann wieder ein laufendes Einkommen zu generieren, das dann mehr ist und eigentlich auch flexibler ist, als wenn man sagt, ja, aber wenn ich mein Haus habe oder meine Wohnung, dann spare ich mir die Miete. Darf man nie vergessen, gerade mit so einer Immobilie, das ist nicht nur so, dass man die Miete spart, sondern man hat ständig irgendwas, wo man reparieren muss, wo man wieder investieren muss, damit das Ding auch weiterläuft. Und dann muss man nur darauf hoffen, dass die Immobilie dann auch zu dem Zeitpunkt zu einem guten Preis verkäuflich ist. Das ist schon ein Risiko, gerade so in Gegenden, wo dann Wohnraum nicht so knapp ist, wo die Besiedelung nicht so dicht ist, also gerade außerhalb von den Großstädten und von den Ballungsräumen und auch wo Menschen gar nicht so viel Geld haben, dass sie einem das Haus oder die Wohnung dann wieder abkaufen können. Aber jetzt nochmal zu einem anderen Thema, nämlich das zweite Beispiel, was ich angesprochen habe. Es war auch noch die Mutter meiner Schulfreundin. Die lebt übrigens noch. Meine Patentante ist leider inzwischen gestorben. Und die Mutter der Schulfreundin, die hat mich damals angesprochen, als es so Ende 60 war. Die hatte schon ein bisschen was gespart, die hat auch im eigenen Haus gelebt, was sie bis heute hat. Ihr monatliches Einkommen, das war eigentlich auch ganz okay, es war ein bisschen was davon regelmäßig übrig. Und auch wir beide haben uns zusammengesetzt, also ich bin praktisch zu ihr in den Schwarzwald in die gute Stube gefahren und wir haben geredet und überlegt, was wir mit ihrem Geld machen könnten. Dass es nicht zu riskant angelegt ist, aber doch ein bisschen mehr Rendite bringt, als wenn sie es nur auf dem Girokonto liegen hat. Wie gesagt, die Mutter, die lebt noch und wir treffen uns natürlich auch ab und zu, so zufällig. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, sagt sie mir, erstens mal, es ist gut, dass sie was gemacht hat. Und zweitens, natürlich, du kennst mich ja, ihr kennt mich ja inzwischen, ihr wisst, mein Lieblingsding ist einfach dieser Aktienfonds-Sparplan. Und den hat sie gemacht und natürlich sagt sie, von all dem, was wir dann gemeinsam da in ihrem Vermögen gemacht haben, ist natürlich das, was sie im Durchschnitt über die Jahre am meisten gebracht hat. Und jetzt hat sie eben den Luxus, die Mutter von meiner Schulfreundin, dass sie sich ab und zu noch was Schönes, etwas Teureres leisten kann. Die reist jetzt viel, sie kann sich die Investitionen in ihr Haus leisten. Und das ist schon toll, oder?
Auf jeden Fall, womit wir natürlich nicht sagen wollen, dass man zwingend eine Immobilie braucht, um mit dem Geldanlegen anzufangen. Weil ich glaube, das ist gerade eine Sache, die auch meine Generation und die Generationen nach mir sehr beschäftigen, die Frage, ob man sich überhaupt aus eigener Kraft, wenn man jetzt nicht das Glück hat, eine Immobilie zu erben, sich das überhaupt noch leisten kann. Das sollte uns nicht von der Geldanlage abhalten.
Da hast du recht. Und auch da, also Finanzvermögen ist einfach immer viel flexibler als Immobilienvermögen. Heißt ganz, ganz platt gesagt, man muss schon reich genug sein, dass man sich's leisten kann, dann diesen riesen Immobilienbrocken ins Vermögen reinzusetzen. Und anfangen tut man wirklich besser mit Finanzvermögen.
Und jetzt aber nochmal zurück zu unserer Zuhörerin. Sie ist da ja nicht alleine. Woher denkst du denn, kommt dieser Gedanke oder Glaubenssatz, der unter uns Frauen schon relativ verbreitet ist, dass es irgendwann zu spät sein könnte zum Geldanlegen?
Da steckt natürlich viel dahinter mit, was einem die Menschen alle gesagt haben, was man auch selbst denkt. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass wir, je älter wir werden, das merke ich selbst total, dass das Sicherheitsbedürfnis steigt, dass man sein Schäfchen ins Trockene bringt. Und sichere Anlagen sind dann natürlich besser, dass man denkt, ah, wenn irgendwas passiert und das ist dann gerade im Kurs so niedrig. Aber das Problem ist eben immer, was sicher ist und nicht schwankt oder nur ganz geringfügig schwankt, das bringt eben auch wenig Rendite im Durchschnitt der Jahre. Also das ist gleich mal das eine Problem und der eine Irrglaube mit dem, ich brauche Sicherheit. Sicherheit brauche ich natürlich schon, aber ich kann Sicherheit auch erreichen durch breite Streuung und durch dieses sich einfach auf mehrere Dinge verlassen. Das zweite ist, dass ganz viele Menschen dann denken, Geldanlage, das geht nur ganz langfristig, wenn ich ganz viele Jahrzehnte zur Verfügung habe. Das stimmt natürlich schon, also dieser Vermögensaufbau, das ist eine langfristige Geschichte, aber langfristig fängt aus meiner Sicht schon ab 5 Jahren an. Und 5 Jahre, die, also egal wie alt ich bin, und wenn ich 85 bin, habe ich rein statistisch gesehen immer noch eine Restlebensdauer von mindestens 5 Jahren. Also das heißt, es geht eigentlich immer. Und das letzte, dieser letzte Glaubenssatz, und das höre ich ganz, ganz oft, also gerade nach Frauenveranstaltungen, wenn die Frauen dann herkommen und sagen, ach, ich kann das nicht, ich kenne mich da nicht aus, mein Mann oder mein Partner kann das viel besser. Und oh, jetzt weiß ich nichts und ich habe keine Erfahrung gesammelt, dann kann ich das auch nicht mehr. Und gerade das, also gerade wenn ich mit den Frauen dann nach den Frauenveranstaltungen dastehe oder auch mit meinen Freundinnen rede, dann sage ich zu denen, vergiss es, du kannst, also erstens mal kannst du jederzeit das Wissen dir aneignen, am besten darüber, dass du mal ausprobierst und daraus was lernst. Und zweitens, das ist ja auch das Ziel von unserem Podcast, Tanja, erstens mal das Wissen vermitteln, aber auch zweitens zu zeigen, so viel muss man gar nicht wissen. Es gibt ja diese einfachen Tricks, mal anfangen mit einem Aktienfondssparplan auf den MSCI World oder möglichst breit global aufgestellt, das regelmäßig investieren, das auch die anderen Anlageklassen, das ist gar nicht so schwer. Und gerade dieser Glaubenssatz, den ich eben so oft höre, mit dem, ich kann das nicht, da würde ich ganz knallhart dagegen hauen. Das ist intellektuell keine große Herausforderung und einfach auch Erfahrungen sammeln, egal wie alt ihr seid.
Genau, und auf den Mann, dass der immer da ist, kann man sich auch nicht drauf verlassen. Von daher, Frauen, nehmt das auf jeden Fall selbst in die Hand, denn so schwer ist es, wie du sagst, Gabriele, gar nicht. Also ich glaube, ich weiß schon, wie du das ganz persönlich siehst, aber mein Bauchgefühl sagt mir eher, dass es sich negativ auf die finanzielle Sicherheit und auf die eigene Unabhängigkeit auswirken könnte, wenn man gar nicht erst anfängt, also auch wenn es vielleicht erst etwas später im Leben ist.
Stimmt, Tanja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das Thema Sicherheit, also ist Sicherheit nur, ich mache nichts, ich lasse es auf dem Girokonto liegen? Nein, eigentlich ist es doch viel sicherer anzufangen, eine gute Vermögensaufstellung zu machen, regelmäßig investieren mit höherer Renditeerwartung, das schafft viel mehr Sicherheit. Und dann denk an diese Restlebenserwartung, die ich vorhin genannt habe. Wenn ich 50, 60, 70 Jahre bin, heutzutage, ich habe extra nochmal die Sterbetafeln angeschaut vom Statistischen Bundesamt, unsere durchschnittliche Lebenserwartung ist eh schon über 80 Jahre. Und je länger ich schon gelebt habe, desto mehr Risiken habe ich ja schon überlebt, dass ich vorher schon sterbe. Das heißt, ich schon in meinem Alter habe jetzt eine Wahrscheinlichkeit, dass ich deutlich über 85 Jahre alt werde. Also da ist immer noch viel übrig mit dieser Restlebenserwartung. Und 5 bis 7 Jahre, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da bei Wertschwankungen, bei Wertpapieren dann nach der Zeit nicht mehr bei Verlusten bin, sondern im Plus, im Positiven, die ist sehr, sehr hoch. Und diese 5 bis 7 Jahre, die gebe ich euch allen nochmal mit. Denkt an die. Und wir haben ja die Hoffnung, wir versuchen auch möglichst gesund zu leben, unsere Erkältungen schnell wegzukriegen, damit wir eben noch möglichst lange leben und es sich deshalb jederzeit lohnt anzufangen. Und der Zinseszinseffekt, der hat natürlich, je mehr Jahre der wirken kann, desto mehr Wirkung hat er, aber der wirkt auch schon nach 5 bis 10 Jahren. Und Zinseszinseffekt, den hatten wir ja auch schon im Podcast, nicht wahr, Tanja?
Und jetzt sind das ja ganz viele positive Argumente, aber gibt es da auch noch eine Kehrseite, Gabriele?
Natürlich schon. Wenn ich noch so eine lange Restlebenswahrscheinlichkeit habe, Restlebensdauer, habe ich in der Zeit ja nicht nur Zeit zu sparen, sondern ich habe auch Zeit, Geld auszugeben. Und auch deshalb ist es wichtig, dass ich eben nicht nur spare, das allein ist schon wichtig, also was beiseite lege für Notfälle, aber auch Rendite stark spare. Und ich habe dann noch viel Zeit und in der Zeit will ich mir eine größere Ausgabe gönnen. Wenn ich gesund genug bin, mache ich eine Reise oder kaufe ich mir was Schönes. Es kann aber auch einfach nur sein, dass ich meine Wohnung umbauen muss, weil ich körperlich dann eingeschränkt bin und bestimmte Dinge brauche. Und auch dafür ist es immer gut, wenn man da Geld hat, um das zu machen. Und deshalb lohnt sich's auf jeden Fall, gerade auch mit Blick darauf, dass man noch für lange Zeit Geld braucht, dass man diese Zeit nutzt, um Rendite stark zu sparen.
Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ein anderer Glaubenssatz, den ich hier und da schon mitbekommen habe, ist, dass einige Frauen aber auch denken, dass das vielleicht gar nicht ist, dass sie keine Zeit mehr haben oder dass der Mann sich immer ums Geld gekümmert hat und jetzt ist er vielleicht nicht da und warum sollte man jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, sondern dass sie davon ausgehen, mit 50 Jahren habe ich ja eigentlich schon alle wichtigen finanziellen Entscheidungen getroffen oder hätte sie zumindest treffen sollen, wie beispielsweise jetzt die eigene Wohnimmobilie. Was würdest du diesen Frauen denn mit auf den Weg geben wollen?
Oh ja, Tanja, das ist wieder wie wenn du es wüsstest. Ich habe jetzt schon wieder Bilder im Kopf, so nach Frauenveranstaltungen, dass auch Frauen, also es kommen nicht nur die Zweifelnden, sondern es kommen auch die mit dem Selbstbewusstsein, die sagen, wissen Sie, bei mir ist das alles okay und ich habe das alles und dann erzählen sie mir und wo ich dann besonders immer so etwas sträubende Nackenhaare kriege, wenn sie dann sagen, sie haben ganz viele Immobilien und dann haben sie auch so 3-4 ganz tolle Einzeltitel, die sind super gelaufen. Dieses Selbstbewusstsein bei manchen, wo ich dann sage, passt mal auf, egal wie alt ihr seid, schaut nochmal mit professionellem Blick drauf und macht Bestandsaufnahme, guckt mal, was da alles ist und schaut, ob ihr wirklich so breit gestreut habt und wie so die Durchschnittsrenditeerwartung und wie das Risiko da drin ist. Also das ist das eine, dieses Selbstbewusstsein, mit dem manche kommen. Und jetzt aber zum anderen, 45, 50, das ist ja die Zeit, wo dann unsere Kinder so langsam groß werden, vielleicht auch langsam aus dem Haus gehen. Bis dahin hat man Teilzeit gearbeitet, sich hauptsächlich um die Familie gekümmert. Und das ist gerade in dem Alter dann, wo wir überhaupt wieder anfangen können, was beiseite zu legen. Also dann ist das Haus abbezahlt oder man muss auf jeden Fall nicht mehr so viel abbezahlen. Und man hat dann wieder die Möglichkeit, im Beruf durchzustarten, da vielleicht auch mal zu schauen, dass wir wieder mehr Geld verdienen, noch ein bisschen Karriere machen. Wir sind eben nicht so alt. Und in dem Alter, man könnte sogar fast provokativ sagen, gerade jetzt wieder diese eine Leserinnenzuschrift oder meine Freundinnen, die ungefähr gleich alt sind wie ich, ganz provokativ, nein, es ist nicht zu spät. Nein, vielmehr ist es sogar eigentlich der richtige Zeitpunkt, um jetzt nochmal zu schauen. Ich habe noch lang genug Zeit. Ich lebe noch lange, statistisch gesehen. Ich kann jetzt nochmal beruflich durchstarten, mehr Geld verdienen und dann auch sagen, so, und jetzt schaue ich mir nochmal an. Was habe ich an Geld und was will ich mit dem Geld machen, was mir jetzt zur Verfügung steht? Und es ist eben dann gerade wieder ganz wichtig, flexibel bleiben, die Augen für die Zukunft offen haben und dass wir uns nicht von diesen Glaubenssätzen mit ich kann das nicht, ich bin zu alt, ey, das ist ja sowieso alles gut geregelt, von dem aus der Ruhe oder abbringen zu lassen. Nein, jetzt was tun.
Okay, das habe ich auf jeden Fall verstanden. Aber lass uns vielleicht ein bisschen konkreter werden. Wie würdest du sagen, können denn Frauen ab 50 anfangen zu investieren? Was wären so deiner Meinung nach die ersten Schritte?
Vielleicht kann ich sogar deine Einschränkung wieder wegnehmen, Tanja. Eigentlich ist das ja nicht nur für die Frauen ab 50, sondern für alle so. Aber es ist natürlich deshalb wichtig, weil die ja zum Teil wir dann schon was aufgebaut haben. Und übrigens natürlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Der erste Schritt ist immer informieren, einen Plan machen. Und informieren heißt, dann doch mal zusammensammeln, was habe ich schon alles, wie ist mein Geld angelegt. Also haben wir Immobilien als Familie, welcher Teil gehört mir davon? Das ist auch immer eine interessante Frage. Manchmal hat ja der Mann ein Häuschen geerbt und dann ist die Frage, gehört mir überhaupt ein bisschen was davon? Das mit Sachen Zugewinngemeinschaft, da muss man schon mal sich überlegen, was ihr da überhaupt habt. Also was habt ihr an Vermögen mit Immobilien, mit Geld, welche Aktienfonds, Rentenfonds oder auch Einzelanlagen, Sparbücher, was habt ihr? Vergesst die Lebensversicherungen nicht. Die sind eigentlich sogar ganz schön wichtig, weil das ist ja Geld, das spart man irgendwie so nebenher. Das hat man auch nicht so auf dem Schirm, steht ja auf keinem Girokonto drauf, auf keinem Depot drauf. Das finde ich zur eigenen Beruhigung ganz gut, dass man sich auch bewusst, also oft ist es ja so, dass man dann die Panik kriegt und denkt, ich habe nichts, wie soll das alles gehen mit dem Geld? Aber das ist dann so eine Beruhigung. Und auch die gesetzliche Rentenversicherung dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben ja, also wenn eine Frau Kinder hat, dann hat man dadurch schon allein, wenn man berufstätig war, kriegt man für die Kinder gesetzliche Rentenversicherung anerkannt, ein paar Punkte, Rentenpunkte. Und wir kriegen ja im Normalfall dann jedes Jahr einmal so diese Renteninfo von der Versicherung, wo dann drin steht, wie viel wir pro Monat kriegen, wenn wir weiter so verdienen oder jetzt aktueller Stand. Und auch das ist ja wichtig, dass da sich bewusst zu machen, da ist was. Also ich habe schon mal ein monatliches Grundeinkommen über die gesetzliche Rentenversicherung. Je nachdem, wie lange man die Rente kriegt, ist auch das, wenn man das in Vermögen umrechnet, ganz schön viel. Und aber auch da gilt, wenn da jetzt wenig draufsteht, wenn da nur ein paar hundert Euro draufstehen, die reichen natürlich nicht, um dann zu überleben. Aber erstens mal hat man ja auch, man hat ein bisschen Vermögen, man hat vielleicht auch noch betriebliche Altersversorgungsansprüche und es ist dann nochmal die Motivation, jetzt auch was zu tun. Also zusammen sammeln, was habt ihr schon und dann aber auch überlegen, wie viel ist noch notwendig und immer macht euch bewusst, diese Angst oder diese Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist es nicht zu spät? Nein, es ist noch Zeit für den Aufbau von Vermögen. Wenn ihr euch das alles zusammenlegt und auflistet, wie viel Rendite habt ihr denn dann für diese aktuellen Geldanlagen zu erwarten? Und da so ganz grob, ich habe ja meine 4 Grobanlageklassen, Liquidität, alles was ganz schnell verfügbar ist, Girokonto, Tagesgeldkonto. Im Durchschnitt für die nächsten Jahre könnt ihr da 2% draufschreiben. Renten, das sind jetzt so Rentenfonds oder Anleihen oder auch Sparbriefe, die ein bisschen länger laufen. Die haben so im Durchschnitt über die Jahre, Jahrzehnte 3%. So kann man da erwarten. Bei Immobilien würde ich auch mal ganz grob 3% ansetzen, wobei das sehr davon abhängt, ob es eine eigene Immobilie ist, ob es Immobilienfonds sind, wo das Ganze dann ist. Aber einfach mal ganz platt 3%. Bei Aktien, wenn sie einigermaßen breit gestreut sind, global breit gestreut sind, 6%. Und dann überlegt ihr, was gehört in welche Klasse? Dann könnt ihr sogar ausrechnen über die Anteile, wie viel ist dabei und was ihr so insgesamt als gesamte Rendite dann kriegt. Beispielsweise eine Lebensversicherung, das auch gleich zu sagen, die gehört tendenziell in die Anlageklasse Renten. Girokonto, habe ich schon gesagt, gehört zu Liquidität, Festgeldanlagen. Und das Ziel ist, das ganz wichtige Ziel, dass ihr bei der Gesamtrendite deutlich über 2% kommt. Weil 2% dürfte die Inflation im Durchschnitt in den nächsten Jahren sein. Und ganz ehrlich, eigentlich müsst ihr euch zum Ziel setzen, dass es mindestens 3% sind, damit ihr auch aus eurem Vermögen dann mehr macht, dass euer Geld für euch arbeitet. Und dann müsst ihr natürlich nebenher auch noch überlegen, was steht so an größeren Ausgaben für die nächsten Jahre an? Ist ein Kredit abzubezahlen? Müsst ihr vielleicht irgendwie eine größere Renovierung der Immobilie machen? Wollt ihr ein Auto kaufen?
Und wenn ich dann für sowas spare, dann würdest du sagen, darf ich keine zu großen Risiken eingehen?
Oh ja, Tanja. Also das sind so, jetzt bin ich wieder bei meinen 5 Jahren. Also was ihr so im Laufe der nächsten 5 Jahre wisst, da habt ihr größere Ausgaben, vielleicht auch eine größere Reise, die ihr mal plant und mit den Kindern oder mit dem Partner. Dieses Geld sollte nicht mit größerem Risiko angelegt werden. Das muss fest angelegt sein. Also da dürft ihr nicht Aktien oder Aktienfonds kaufen, sondern dann nehmt ihr sichere Geldanlagen mit hoffentlich dann wenigstens so hohen Zinsen, dass sie über 2% sind, über der Inflation. Das kann dann ein Sparbrief von eurer Sparkasse sein mit passender Laufzeit, wenn die Laufzeit 3 Jahre ist und ihr wollt das Auto in 3 Jahren kaufen. Oder ihr nehmt einen Rentenfonds, der aber einigermaßen sicher ist, also hohe Bonität drin hat, der schwankt normalerweise auch nicht so stark und bringt dann eine schöne Rendite.
Aber bevor wir das machen, müssen wir auch noch über das Thema Notgroschen reden, oder?
Ach je, ja Tanja, siehst du, habe ich vorhin alles schön aufgelistet, aber das habe ich vergessen. Das ist natürlich das allererste, diese berühmte Liquiditätsreserve. Wenn jetzt jemand anfängt, also wenn jemand kommt mit seinem Glaubenssatz, es lohnt sich nicht, das macht da nichts, dann Und wir reden mal richtig. Zuallererst schauen, habe ich eine Liquiditätsreserve? Und die, da sagt man ja gemeinhin, das sollen 3 Netto-Monatseinkommen sein. Also alles, was man im Monat kriegt, ob das jetzt Einkommen beruflich ist oder irgendwelche sonstigen Leistungen. 3 Monate, die sollen auf dem Girokonto sein. Da hoffe ich natürlich, dass jemand über 50 das auch hat, dass das auf dem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto sicher liegt. Wenn nicht, dann füllt das zuerst mal auf, das ist das Allerwichtigste, damit, wenn irgendwas Überraschendes kommt, dass das dann erledigt werden kann, ohne dass man gleich einen Kredit aufnehmen muss und dafür dann viel Zinsen zahlen muss. Wenn das erledigt ist, dann kommt die Rücklage für die konkreten Ausgabepläne für die kommenden 5, vielleicht auch 7 Jahre, also so die nähere Zukunft. Die müssen sicher sein und dann hat man schon mal so das Ultrakurzfristige und das Mittelfristige erledigt.
Aber Aktien oder Aktienfonds sind schon auch noch sinnvoll.
Ja, natürlich. Mein Lieblingsthema. aber die dann eben erst für weniger konkrete Ausgabenpläne, für allgemeine Vorsorge, für das langfristige Sparen. Also ich muss gewissermaßen solche Schichten erledigen, Liquiditätsreserve, konkrete Ausgaben nächste 5 bis 7 Jahre und dann fange ich an mit meiner allgemeinen Vorsorge. Und da kann ich dann eben auch viel mehr machen mit, dass ich mehr Risiko drin habe und dass ich damit dann auch mehr Renditeerwartung habe. Und das heißt ja dann, ich spare gleiche Beträge, habe aber eine höhere Rendite. Das heißt, es kommt am Ende auch mehr raus. Aber das eben nur für das Geld, was ich jetzt nicht dringend brauche in den nächsten Jahren. Und dafür kann ich mir dann am Ende auch, wenn dann mal die Kurse hoch sind, kann ich mir auch mal ein bisschen Geld rausnehmen und mir was Schönes gönnen.
Aber das Geld für diese ganzen Anlagen, das muss schon aus meinem laufenden Einkommen stammen, oder?
Und das ist die Herausforderung im Alltag, ja. Regelmäßig was beiseite legen, heißt ja, man muss im Alltag auch, wir müssen uns so zurückhalten, zu unserem laufenden Konsum, dass auch noch was übrig bleibt. Und da gibt's zwei Möglichkeiten. Erstens mal, wenn ich gegebenes Einkommen habe und ich sage, aber das reicht gerade so über den Monat, dass ich mir überlege, wo kann ich was sparen und wo kann ich was beiseite legen? Also welche Ausgaben sind nicht so dringend, nicht so wichtig, dass ich die dann einfach mal lasse, dass ich ein bisschen spare. Und das andere ist auch, dass ich ja als Frau sagen kann, so, ich bin jetzt wieder im Arbeitsleben und ich kann nochmal mich fortbilden oder auch zu meinem Chef sagen, ich möchte mehr Geld haben, ich streng mich mehr an oder vielleicht auch von Teilzeit auf Vollzeit gehen, damit da auch am Ende des Monats so viel übrig ist, dass ich was beiseite legen kann. Und gerade wenn wir jetzt über 50 sind, dann ist es auch wichtig, dass da ausreichend viel Geld beiseite gelegt wird, weil ich habe ja natürlich schon weniger Zeit bis zu meiner Rente, dass ich da auch wirklich dann was aufbaue. Und wie gesagt, baut die Liquiditätsreserve auf, baut die Reserve für die sicheren Anlagen, für die konkreten Ausgabenpläne für die nächsten Jahre auf. Aber mein persönlicher Tipp, wenn es irgendwie machbar ist, macht nebenher schon wenigstens mal so einen kleinen Aktienfonds-Sparplan, damit da eben mit dieser höheren Renditeerwartung, ich habe es ja vorhin gesagt, die 6%, dass da schon nebenher ein bisschen was läuft, was euch dann dauerhaft mehr Renditeerwartung bringt.
Jetzt hatten wir vorhin ja das Thema Sicherheit. Risiko ist dann vermutlich auch eine Sache, über die man sich vielleicht einfach ja eher Gedanken macht, als jemand, der gerade noch am Anfang des Erwachsenen- oder Berufslebens steht. Und man hat ja vielleicht auch ganz andere Verpflichtung, das kennst du ja wahrscheinlich als Mutter auch, oder Gabriele?
Oh ja, Verpflichtungen mit Versorgung von Verwandten, gerade die Kinder, die ja doch noch lange dann in der Ausbildung sind, denen man was geben muss, vielleicht sogar auch Eltern, die nicht genug Geld haben, denen man dann ein bisschen was abgeben muss. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und übrigens, das mit dem Risiko, auch das ist was, was ganz viele Frauen dann bei den Frauenveranstaltungen wieder ansprechen. Also ich merke schon, das Sicherheitsbedürfnis bei uns Frauen ist höher, unter anderem auch deshalb, weil wir eben dieses Verantwortungsbewusstsein vielleicht noch mal ein bisschen stärker haben für Kinder, für Eltern, dass wir da auch schauen wollen, dass es allen gut geht um uns rum. Und deshalb ist es ja auch sehr, sehr wichtig, dass man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Wachstum findet. Und deshalb, ich schwärme ja immer so über Aktien, aber Aktien haben einfach ein höheres Risiko. Und dann ist es wichtig, dass man sein persönliches Portfolio, also sein Vermögen so aufteilt, dass eben schon eine gesunde Portion Aktien drin sind, aber eben auch diese etwas sichereren, weniger schwankungsanfälligen Komponenten wie Immobilien, wie Renten. Und das ist das eine, Immobilienrenten, die weniger Schwankungen haben. Und es kommt noch dazu, also Aktien-Einzeltitel, die machst du ja auch ganz gerne, nicht wahr, Tanja? Und ich habe die auch gerne gemacht, als ich jünger war. Aber die haben einfach ein höheres Risiko, als wenn ich in Aktien gehe. Auch dann ist es, verringert es das Risiko, wenn ich Aktienfonds nehme, ob das jetzt aktiv gemanagte sind oder ETFs, also die passiv gemanagt werden. Aber breit gestreute Aktienfonds, möglichst über die ganze weite Welt, weil durch diese breite Mischung schwanken die auch weniger als die Einzeltitel und damit habe ich weniger Risiko drin.
Also du würdest vorschlagen, so eine Mischung aus sicheren und eher wachstumsorientierten Anlagen wäre eine ganz gute Idee.
Definitiv, ja, genau. Und der Schwerpunkt sollte dann schon eher auf Sicherheit und Stabilität liegen, je älter wir sind, aber ich kann immer auch ein moderates Risiko reinnehmen. Also da meine ich jetzt wieder die breit gestreuten Fonds, aktiv, passiv gemanagt, auch mal ein ETF, um eben dann trotzdem noch die Chance zu haben, dass ich vom Wirtschaftswachstum stärker profitiere, vom Marktwachstum stärker profitiere. und trotzdem eben auch einen guten Teil von meinem Kapital in etwas weniger schwankungsanfälligen Investitionen drin habe. Am Ende ist es wichtig, dass ich als Anlegerin, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr damit gut schlafen könnt, dass ihr nicht abends da liegt und denkt, oh, und wenn jetzt da wie Anfang August die Aktienmärkte einbrechen, was mache ich jetzt und wie ist das jetzt und ist jetzt mein ganzes Geld verloren. Schon ein gutes Gefühl dafür haben, das muss zu euch passen mit eurem Risikobedürfnis, aber springt auch gerne mal über euren Schatten und macht euch bewusst, ein bisschen mehr Risiko bringt eben auch etwas mehr Chancen.
Und dieses Thema, dass es zu spät sein könnte, noch mit dem Investieren anzufangen ab einem bestimmten Alter, das ist ja nur einer der Glaubenssätze, der uns Frauen so umtreibt. Was gibt's denn noch für Beispiele, die du von unseren Hörerinnen oder auch auf Frauenveranstaltungen gehört hast, die uns tendenziell eher bremsen, als dass sie uns helfen, selbstbestimmt und selbstbewusst mit unseren Finanzen umzugehen?
Tanja, da fällt mir ein Satz ein. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch manchmal so geht. Auch mir geht's manchmal so. Oder nicht Satz, sondern so ein Thema, wo auch, also gerade so jüngere Frauen dann zu mir kommen und sagen, naja, aber also Vermögen aufbauen, das lohnt sich dann erst, wenn ich mal ein bisschen Geld beisammen habe. Und diese eine Zuschrift, von der wir ja vorhin schon geredet haben, die uns erreicht hat, diese Zuhörerin, die gesagt hat, sie hat mal von einem Kollegen gehört, also unter 5.000 Euro, da lohnt sich es eh nicht, da überhaupt was zu machen, weil man braucht ja auch eine bestimmte Summe an Geld, damit man überhaupt ein bisschen streuen kann und drunter, das bringt eh nichts. Wenn ich so dran gehe, dann ist natürlich das Allerblödste, weil dann habe ich ein bisschen Geld, dann gebe ich es wieder aus, dann habe ich wieder ein bisschen zusammen, dann gebe ich es wieder aus und dann fange ich nie an, den langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben. Und da würde ich, also gerade dieser Satz mit Vermögensaufbau, das ist nur für Reiche oder Aktien, das sind nur was für Reiche, da würde ich knallhart dagegen argumentieren mit, es gibt Aktienfonds und es gibt Aktienfonds-Sparpläne. Und dann muss ich nicht selbst Einzeltitel kaufen und brauche dafür mindestens 20.000 Euro, damit ich da eine gewisse Mischung reinkriege. Nein, Aktienfonds-Sparpläne kann ich bei den aktiv gemanagten ab 25 Euro pro Monat, manchmal geht es sogar schon ab 10 Euro pro Monat und da habe ich Streuung drin. Und dann muss ich nicht reich sein, um damit anzufangen, noch reicher zu werden, sondern ich kann das auch, ohne dass ich überhaupt was habe, nur ein bisschen was beiseite legen pro Monat und schon da kann ich in Aktien reingehen, weil ich die Streuung in dem Aktienfonds drin habe.
Gabriele, jetzt haben wir schon relativ lange gequatscht, aber ich würde sagen, einen letzten Glaubenssatz nehmen wir uns noch vor. Denn viele von uns Frauen denken ja auch immer, oh ja, wir waren in der Schule vielleicht schon nicht so gut in Mathe und deshalb sind wir jetzt auch nicht gut im Umgang mit Geld. Ich würde sagen, ich kann das nicht bestätigen. In meinem Umfeld ist es eigentlich oft so, dass die Frauen besser mit Geld umgehen können, beziehungsweise, dass sie sich auch einfach alle schon relativ zeitig Gedanken machen, wie sie sich irgendwie dem Thema Altersvorsorge beispielsweise nähern können.
Und den Glaubenssatz, Tanja, den höre ich sogar schon von der ganz jungen Generation, also von unserer Tochter und von ihren Freundinnen. Die Jungs, die beschäftigen sich schon mit Geld und die können das dann auch viel besser. Nur weil sie sich mehr damit beschäftigen und mehr ausprobieren, heißt das nicht, dass sie da besser sind. Also es gibt Studien, es gibt Beobachtungen, man kann da sogar Depots von Frauen und Männern auswerten und vergleichen. Und in der Regel, also die Männer beschäftigen sich mehr, die bewegen dann auch mehr in ihren Depots, die wagen auch mehr Risiko. Im Durchschnitt sind die Frauen aber tendenziell sogar ein bisschen besser dann bei der erzielten Rendite. Unter anderem auch deshalb, weil sie vieles dann mit etwas ruhigerer Hand und etwas langfristigerem Blick angehen. Und gerade das Sprichwort, ich glaube, das habe ich auch schon ab und zu im Podcast gebracht, mit hin und her macht Taschen leer. Also das ist einfach so, also die ruhige Hand, die Frauen dann tendenziell eher haben, das ist was ganz Wichtiges. Und am Ende geht es hauptsächlich um Selbstbewusstsein. Also traut es euch zu und ihr werdet es können. Und denkt dann eben auch nicht nur, weil der andere sagt, oh, ich kenne mich da aus. Und die Zuhörerin, die geschrieben hat, ihr Kollege, der das einfach viel besser kann. Im Zweifelsfall erzählen die ihre Misserfolge nur nicht. Traut es euch zu und sagt euch einfach, ich kann das. Und dann werdet ihr das auch gut machen.
Ich würde sagen, wir hatten jetzt wirklich mehr als genügend gute Argumente, am besten direkt mit der Geldanlage zu starten, falls ihr das noch nicht gemacht habt, liebe Zuhörerin. Und wenn ihr das bereits tut, dann umso besser. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr einige Inspirationen für eure eigenen finanziellen Glaubenssätze mitnehmen konntet und ja, dass ihr vielleicht diesen ganzen Finanz, Mythen oder ja auch Stereotypen nicht ganz so viel Glauben schenkt, sondern einfach für euch den besten Weg findet. Falls ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns immer gerne an podcast@deka.de. Wir freuen uns nämlich immer sehr, von euch zu hören und greifen das dann natürlich auch gern hier im Podcast auf. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank auch, Gabriele, an deine ganzen spannenden Geschichten. Und bis hoffentlich in 2 Wochen. Macht's gut. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.